Rubrik Arbeiten heute, Gisela Elsner, Otto der Großaktionär. Erschien im Verbrecherverlag Berlin, herausgegeben von Christine Künzel. Gisela Elsner war eine in den 60er, 70er und 80er Jahren in Deutschland nicht beliebte, aber sehr bekannte Schriftstellerin, die später, nicht zuletzt durch ihre politischen Überzeugungen als Kommunistin, in Vergessenheit geraten sollte. Als ihre letzten Lebensjahre in »Die Unberührbare« durch ihren Sohn im Jahr 2000 mit Hannelore Elsner in der Hauptrolle verfilmt wurden, geriet die Person Gisela Elsner kurz wieder ins öffentliche Interesse, auch wenn der Regisseur Oskar Röhler selbst sagte: Das wirkliche Leben der Gisela Elsner am Ende ihres Lebens sah wesentlich anders aus, düsterer, so, dass ich darüber keinen Film drehen könnte. Gisela Elsner wurde 1937 als Tochter eines Großindustriellen in Nürnberg geboren. Sie studierte in Wien Theaterwissenschaft und Germanistik. 1964 erhielt sie für ihr Romandebüt »Die Riesenzwerge« den Prix Fomentor. Sie war Mitglied des PEN und der DKP und lebt in Rom, London und Hamburg. 1992 nahm sie sich in München das Leben. Vier ihrer Romane wurden bisher, im Rahmen einer geplanten Werksausgabe, durch den Verbrecherverlag wieder bzw. sogar erst veröffentlicht. Allen Romanen ist gemein, dass sie in bitterböser, gallischer Satire bürgerliches Leben und seine Lügen angreifen. Analytisch sezierte sie dabei die bürgerliche Nachkriegsgesellschaft und beschrieb die monströsen Auswüchse der gesellschaftlichen Verhältnisse. Einer ihrer Kritiker schrieb: Die eigentümliche Tendenz der elsnerischen Fantasie, scheinbar Harmloses so zu sehen und interpretierend anzuordnen, dass unversehens Bösartiges, ja Bestialisches daraus hervorschaut, bleibt nach wie vor zu bewundern. Beim nun gerade erschienenen Roman Otto der Großaktionär handelt es sich um ein in den 80er Jahren fertiggestelltes Manuskript, das nicht veröffentlicht und in ihrem Nachlass gefunden wurde. Über die Gründe dafür vermutet die Herausgeberin Christine Künzel in einem sehr ausführlichen Nachwort, dass die Autorin, die hier zum ersten Mal versucht, einen Protagonisten aus dem Arbeitermilieu darzustellen, möglicherweise mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Gleichzeitig spricht Gisela Elsner nach Ansicht der Herausgeberin in diesem Buch mit ihrer früheren Äußerung, man solle und könne sich nicht mit ihren Protagonisten identifizieren. Die Auffassung, dass die beiden Hauptprotagonisten Otto Rolz und sein Kollege Herbert Erbenbeck in gewisser Weise als Sympathieträger erscheinen, kann ich nicht bestätigen. Zu klar wird das Bild des rassistischen Mitmachers gezeichnet, der so lange alles glaubt und sich versucht glauben zu machen, bis selbst er sich nicht mehr über seinen Status belügen kann. Vielmehr zeichnet Gisela Elsner das Bild eines Typen aus der gehobenen Unterschicht, der viel versucht, um in der Wohlstand für alle Gesellschaft mitmachen zu können. Als stolzer Besitzer von ganzen 5 Aktien der Chemiefirma, in der er bei Tierversuchen Ratten mit einer Schlinge tötet, da die zu testenden Ungeziefer Vertilgungsmittel wirkungslos sind, die Wahrheit dem Chef jedoch nicht vermittelbar ist, glaubt Otto Rolz, sein Arbeitsplatz und damit auch sein Einkommen seien ihm sicher. Um seinen Lebensstandard bei Arbeitszeitkürzungen halten zu können, stellt er sich schließlich als Testperson für Versuche mit chemischen Kampfstoffen zur Verfügung. Doch selbst diese Maßnahme kann nicht verhindern, dass er seine Aktien nach und nach verkaufen muss. Erstaunlich ist, wie genau die Autorin Entwicklungen in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt und damit in der Gesellschaft zeichnet, die viel von heutigen Zuständen vorwegnehmen. Als Kleinaktionär glaubt Otto Rolz, am wirtschaftlichen Erfolg des Großunternehmens teilhaben zu können und sieht sich fast auf Augenhöhe mit der Konzernleitung. Fast 10 Jahre vor der Einführung der ersten sogenannten Volksaktie der Telekom, die zu einem Debakel für die Kleinanleger geriet, schrieb Gisela Elsner über die Zusammenhänge von Privatisierung und Arbeitsplatzvernichtung. Lange vor der verschleiernden und euphemistischen Sprache von Agenda 2010 und Hartz IV werden Arbeitszeitverkürzungen, die aufgrund von Absatzschwierigkeiten entstehen, von Gisela Elsner als Möglichkeit für eine kreative Freizeitgestaltung und Möglichkeit, die Persönlichkeit zu entfalten, bezeichnet. Als Otto Rolls schließlich wegen einer Umstrukturierung der Produktion gekündigt wird, begreift er dieses gar als Schicksalsschlag, für den er selbst verantwortlich ist und erfährt Ausgrenzung und Stigmatisierung durch ehemalige Kollegen. Böse, absurd und durch die heutige Realität wohl bekannt, sind die Beschreibungen der entwürdigenden Erlebnisse Ottos des Großaktionärs auf dem Arbeitsamt und seine erschreckende Erkenntnis, dass er auch für Arbeiten in Frage kommt, deren Zumutbarkeit ganz offen bestritten wird. Der im Buch beschriebene Absturz einer Familie aus der unteren Mittelschicht in die Unterschicht hat nicht zuletzt durch die derzeitigen Diskussionen Aktualität. Kleinere Schwächen hat das Buch, wenn an einigen Stellen Erklärungen gegeben werden, so, als ob sich Gisela Elsner nicht auf die Kraft ihrer Beschreibungen verlassen könnte. Alles in allem reicht Otto der Großaktionär nicht an das grandiose Heiligblut oder die Zähmung heran, wird jedoch neben diesen zum Lesen empfohlen.
Mit einer raubeinigen Herzlichkeit pflegte der Wirt der Gaststätte zum Tröpfchen seinen Stammgast Otto Rölls zu begrüßen, den jedermann in diesem Stadtviertel Otto den Großaktionär nannte. Denn Otto der Großaktionär hatte sich bereits allzu oft damit gebrüstet, dass er, obwohl er lediglich zu den Arbeitern einer ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik des Chemiekonzerns Vater zählte, von diesem Mammutkonzern, der eine Firma nach der anderen schluckte, 5 Aktien besaß. Auf Bescheidenheit abgerichtet, wie er es als Sohn eines Werkzeugmachers von Kindesbeinen an geworden war, konnte er es nämlich noch immer nicht fassen, dass er, wenn auch bloß mit einem alles andere als erwähnenswerten Sümmchen, an den Gewinnen des Vaterkonzerns in Form von Dividenden beteiligt wurde. Da werde ich genauso behandelt, als wenn ich ein Vorstandsmitglied wäre, pflegte er im Tröpfchen zu behaupten. Trotz seiner Prahlereien, trotz des ätzenden ungeziefer Vertilgungsmittelgestanks, den er ausströmte, und trotz seines bonbonrosa Ausschlags, der sich bedingt durch seinen täglichen Umgang mit ungeziefer Vertilgungsmitteln tief in sein kantiges Gesicht eingefressen hatte, war Otto der Großaktionär bei seinen Kollegen, bei seinen Nachbarn und vor allem bei den Gästen des Tröpfchen so beliebt, dass niemand in seinem Ausschlag und an seinem Gestank Anstoß nahm. Es gab in diesem Stadtviertel keinen, der ihm Unreinlichkeit unterstellt hätte. Vielmehr war es allgemein bekannt, dass er sich nach der Arbeit fast die Haut von den Knochen zu schrubben pflegte. »Na Otto, wie stehen die Aktien?« rief man ihm zu, wenn er nach dem Abendessen in seinem azurblauen Seidenanzug mit seiner azurblauen Krawatte, die eine im Meer versinkende Sonne zierte, im Tröpfchen erschien. In dem Stadtviertel, in dem er wohnte, arbeitete, seine Bierchen trank, mit seinen Aktien und Dividenden renommierte, seine Lottoscheine ablieferte und sich am Steuer seines schwarzen Mercedes sehen ließ, galt Otto der Großaktionär als ein Unikum, dessen Anwesenheit unter Garantie die Stimmung hob. Er kannte stets die neuesten Witze. Er wusste fast immer als einer der Ersten, wer im Viertel mit wem angebandelt hatte. Und obendrein verstand er es, sich, kaum dass er im Fernsehen die Abendnachrichten gehört hatte, über die Ereignisse, die jeweils die Gemüter erhitzten, auf dem kurzen Weg von seiner Wohnung zum Tröpfchen eine Meinung zu bilden, die er für seine eigene Meinung hielt. Die eigene Meinung kann einem keiner nehmen, pflegte er im Tröpfchen zu sagen, wo man ihm voller Großspurigkeit recht gab. Nur bei jenen Mitbürgern, die nicht ahnten, dass es sich bei seinem Gestank und bei seinem Ausschlag um die Auswirkungen seiner mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt währenden Tätigkeit in der besagten ungeziefer Vertilgungsmittelfabrik handelte, wo er, ein gelernter Dachdecker, wegen der seit langem landesweit anhaltenden Krise auf dem Baumarkt notgedrungen den Posten eines sogenannten Tierbetreuers ausüben musste, rief Otto der Großaktionär einen Ekel hervor, der ihn jedoch keineswegs dazu veranlassen konnte, das Licht der Öffentlichkeit zu scheuen. Stinkend setzte er sich zwischen die demonstrativ von ihm abrückenden Patienten ins Wartezimmer seines Hautarztes, der längst vor seinem Ausschlag kapituliert hatte. Stinkend schlenderte er während des Sommer- oder Winterschlussverkaufs durch die Warenhäuser in den Fußgängerzonen im Zentrum der Stadt. Stinkend betrat er das Fußballstadion, wo weniger sein Gestank als vielmehr die Würde, die er mit diesem Gestank zu vereinbaren wusste, eine unverhohlene Entrüstung hervorrief. Dennoch dachte Otto der Großaktionär nicht daran, den erbosten Mitbürgern, die ihn zischelnd eine Pottsau hießen, die Gefälligkeit zu erweisen, sich wenigstens wegen seines Gestanks zu schämen, ohne den er es nicht nur zu 5 Vateraktien, alljährlichen Dividenden und zu einem im nahezu schrottreifen Zustand erworbenen und von ihm in langwieriger Kleinarbeit reparierten schwarzen Mercedes gebracht hätte, der sich jetzt nur noch bei genauerem Hinschauen vom gepanzerten Mercedes des Direktors der Ungeziefer-Vertilgungsmittelfabrik unterschied. Wenn Otto der Großaktionär seine senffarbenen Sofagarnitur, seinen taubengrauen Velourteppichboden, seine mit Eichenholz beschichtete Schrankwand, sein neoantik gerahmtes Farbfernsehgerät, seine auf Kugellagern rollende, chromgefasste Hausbar, seine imitierte Perserbrücke, sein in einem Warenhaus erstandenes Ölgemälde, auf dem ein Schiff auf stürmischer See dargestellt war, und sein indirekt beleuchtetes Zimmerspringbrünnlein in Augenschein nahm, zweifelte er nie daran, dass er trotz seines Gestanks und trotz seines bonbonrosa Ausschlags, der ohnehin von weitem nur wie ein harmloser Sonnenbrand wirkte, auf seine Kosten gekommen war.
They're both gonna be all mine. Yeah, I'm gonna.